Die Fehlentwicklung meines Weltbildes. In meiner Kleinkinderzeit hatten meine Großeltern einen Schrebergarten in Bramfeld. Es war vorwiegend ein Nutzgarten. Nur vor der Laube befand sich ein halbmondförmiges Blumenbeet, ansonsten die üblichen Kleingartenkulturen unter zahlreichen Obstbäumen. Einer davon, so ein richtiger knorriger Apfelbaum. Auf diesem Baum wurde viel geschimpft. Entweder trug er nicht, oder die Äpfel waren sauer. Für meine Großeltern war das so ein richtiges Sorgenkind. Und wie der aussah, richtig alt und grimmig. Bei schlechtem Wetter klatschte er mir noch Wasser ins Gesicht, wenn es schon nicht mehr regnete. Nein, was war dieser Baum für ein Ekel? Als ein Gewitter aufzog, flüchteten wir uns in die Laube. Die Schauerböen rasten durch den Garten, sodass die Blätter von den Bäumen gerissen wurden. Es war furchterregend. Die Worte meiner Großmutter, sieh mal, wie der Apfelbaum weht, brachten es für mich an den Tag. Der Apfelbaum, dieser alte Schurke, ist schuld. Er windet sich, holt mit seinen langen Ästen aus, lässt die Zweige wie Peitschen zischen. Er bewegt sich derartig heftig, dass er die Luft umherwirbelt und einen Sturm erzeugt, der die anderen Bäume schüttelt und die Blumen im Halbmondbeet abknickt. Für mich entstand ein naturwissenschaftliches Weltbild. Der Apfelbaum macht den Wind. Diese Erkenntnis wurde im darauffolgenden Winter noch durch den Rundfunk unterstützt, der nach dem Wetterbericht die tiefsten Temperaturen der vergangenen Nacht bekannt gab. Schleswig 0 Grad, Hamburg-Fuhlsbüttel minus 1, auf dem kahlen Asten minus 5. Natürlich war ja nicht anders zu erwarten. Der Apfelbaum macht nicht nur Wind, er macht auch noch kalten Wind mit seinen kahlen Ästen. Ja, dann wurde ich ja ein bisschen älter und habe dann die Zusammenhänge begriffen. Als Schulkind im Schrebergarten. Als ich größer wurde und sich mein Weltbild der Wirklichkeit angepasst hatte, wurde mir ein eigenes Beet zugestanden. Ein Beet für einen Achtjährigen? Unmöglich. Mir schwebte Landwirtschaft vor. Grundbesitz, am besten Großgrundbesitz. Und ich leierte meinem Großvater einen kleinen Garten innerhalb seiner Parzelle aus dem Kreuz. Die Einfriedigung war etwas primitiv. An jeder Ecke ein Pfahl. Die Pfähle wurden dann oben mit einem Band verbunden. Im Eingangsbereich befand sich eine Schranke aus einer Latte. An der Schranke war ein Schild mit der Aufschrift »Für Kaninchen verboten«. Die Erwachsenen lachten mich mit der Begründung aus, dass Kaninchen doch nicht lesen können. Das wusste ich natürlich auch. Aber ich erklärte denen, dass ich übernatürliche Kräfte hätte und dass mein Schild schon wirken wird. Meine übernatürlichen Kräfte konnte ich sogar beweisen. Ich konnte mittags voraussagen, ob unser Nachbar, Herr Rutkowski, abends betrunken war. Wenn er getrunken hatte, wurde es ziemlich laut. Rutkowski spielte dann nämlich Ziehharmonika, obwohl er nur eine Hand hatte. Meine Voraussagen waren so exakt, dass meine Großmutter zu meinem Großvater sagte, »Du Karl, das ist unheimlich. Ich glöfte, Jung kann schächtig kicken.« Von wegen schächtig kicken. Rutkowski hatte zum Bierholen eine ganz schäbige Aktentasche, in der er nur Bierflaschen transportierte, nichts anderes. Und wenn er mit dieser Tasche am Samstag kurz vor Ladenschluss losging, war meine Voraussage gesichert. Er holte Bier und goss sich abends so ein auf die Lampe, dass er Quetsche spielte. In meinem Garten baute ich Radieschen, Gurken, Zwiebeln und Erbsen an. Die Erbsenbeete erinnerten in ihrer Form sehr an Spargelanbau und wurden von den Großen wieder belächelt. Aber lass die Mann lachen. Ich hatte mit den Erbsen große Erfolge, ebenso mit den Radieschen. Gurken und Zwiebeln liefen nicht auf. Ich versuchte, sie zu besprechen. Ich legte mich vor den Beeten auf den Bauch und redete auf die Erde ein. Meine Großmutter guckte schon wieder kritisch. Und deshalb wurde mir mein Verhalten peinlich. Ich benahm mich wieder normal. Aber deshalb sind Gurken und Zwiebeln auch nichts geworden. Zum Glück hatte ich ja keine Monokultur angelegt. Erbsen hatte ich so viele, dass Oma sie eingekocht hat. Und die Radieschen habe ich in solchen Massen selbst gegessen, dass ich Hautausschlag bekam. So, die schräg stehende Laube. Wir hatten eine schöne Laube. Der vordere Giebel war streng symmetrisch, schon fast klassizistisch. Das Dach war ein sehr flach geneigtes Walmdach mit einer umlaufenden Aufkantung an den Traufen, die das Wasser ableiten sollte. Wir waren unserer Zeit mit dieser nahezu innenliegenden Regenrinne weit voraus. Das Wasser wurde in einer Regentonne gesammelt, denn trotzdem der Garten sehr nass war, musste immer irgendwas begossen werden. Da die Aufkantung in Längsrichtung der Traufen keinerlei Gefälle hatte, lief das Niederschlagswasser leider nicht zu der Sammelstelle über der Regentonne, sondern über die Aufkantung hinüber und je nach Windstärke an den Fensterscheiben hinunter. Wie bekommt man nun nachträglich in eine in das Dach integrierte Regenrinne Gefälle? Das Dach rundherum lösen und vorne etwas anheben. Unmöglich, die ausseitende Konstruktion würde erheblich gestört. Diese Idee wurde verworfen. Ebenso die Idee, rundherum eine Regenrinne anzubringen, denn man war ja gerade so stolz auf die unsichtbare Regenableitung, die zwar nicht funktionierte, aber doch der letzte Schrei war. Großvater hatte wieder die alles bereinigende Lösung. Wir heben die ganze Laube vorne 2 Zentimeter an. Boah, da muss man erst mal drauf kommen. Wie sollte man so ein schweres Ding anheben? Vorne wurden 2 Jackschrauben, in meinen Augen waren das ganz kleine Wagenheber, unter die Konstruktion gestellt und hochgeschraubt. Der entstehende Zwischenraum zu den Fundamenten wurde mit Holzkeilen gesichert und die Jackschrauben dann wieder entfernt. Mit der Aussprache "Fertig ist die Laube" wurde die Arbeit beendet. Am nächsten Wochenende war die Regentonne gefüllt. Die Maßnahme konnte somit als wirkungsvoll erklärt werden. Problematisch wurde aber das Leben in der Laube. Der Fußboden hatte nun natürlich auch Gefälle. Die Möbel standen schief, der Herd natürlich auch. Dadurch lief beim Braten das Fett der Pfanne in eine Seite. Selbst in den Suppentellern auf dem Tisch war die Abweichung von der Waagerechten zu erkennen. Das ist ja das Schöne am Schrebergarten. Man hat ständig etwas zu tun. Jetzt wurden Klötze unter die Möbel genagelt, um die Schrägheit auszugleichen. Weil Großvater vom Perfektionierungstrieb besessen war, kamen unter alle Möbel Ausgleichsstücke. Denn nicht nur Flüssigkeiten reagieren auf Gefälle, auch bei einem schräg stehenden Schrank öffnen sich die Türen immer von alleine.